Commander Hawksby öffnete die unterste Schublade seines Schreibtischs und nahm zwei Würfel heraus, obwohl er kein Spieler war. Superintendent William Warwick und Inspektor Ross Hogan blieben stehen, als Hawksby, genannter Hawk, die Würfel in seiner rechten Hand heftig schüttelte, auf den Schreibtisch warf und ausrollen ließ. »Eine 5 und eine 2«, sagte William. Hawksby hob eine Augenbraue, während er darauf wartete, dass William und Ross die Bedeutung der beiden Zahlen bestätigten. 5, Sir«, sagte William, »bedeutet, dass wir beim Verlassen des Palasts die längere Embankment-Route nehmen.« »Und die 2, Inspektor«, fragte Commander Hawksby, indem er sich Ross zuwandte. »Das Passwort ist Verrätertor.« Hawksby nickte und warf einen Blick auf seine Uhr. »Dann sollten wir jetzt wohl besser aufbrechen«, sagte er. »Wir können es uns nicht leisten, den Lord Chamberlain warten zu lassen.«
Er beugte sich vor und legte die Würfel für ein weiteres Jahr in die unterste Schublade seines Schreibtischs zurück.
Rasch verließen William und Ross das Büro, während der Commander nach dem Telefonhörer griff und eine Nummer wählte, die in keinem Telefonbuch verzeichnet war. Schon nach einem einzigen Klingeln wurde abgehoben.
5 und 2, sagte er.
5 und 2, wiederholte die Stimme am anderen Ende, und gleich darauf war die Leitung tot. William und Ross gingen durch den Flur am Lift vorbei und joggten die beiden Treppen ins Erdgeschoss von Scotland Yard hinab. Sie machten erst Halt, als sie den Eingang erreicht hatten, wo sie Constable Danny Ives am Steuer eines dunkelgrauen Land Rover sahen. Das Auto war nicht ihr übliches Fortbewegungsmittel, doch für ihren heutigen Auftrag angemessen.
»Guten Morgen, Sir«, sagte Danny, während William in den Fond des Wagens stieg.
»Morgen, Danny«, erwiderte William, als Ross sich neben ihn setzte. Superintendent Warwick und Constable Ives waren 10 Jahre zuvor in derselben Gruppe von Neulingen zur Polizei gekommen, und der ewige Constable hatte einige Zeit gebraucht, bis es ihm gelang, seinen Vorgesetzten nicht mehr bei dessen altem Spitznamen Chorknabe zu nennen, sondern ihn mit Sir anzusprechen. Noch länger hatte er gebraucht, bis er die Anrede tatsächlich ernst nahm. Danny startete, legte bei dem für ihn ungewohnten Fahrzeug den ersten Gang ein und fuhr los. Man musste ihm nicht sagen, wohin es ging. Immerhin suchten sie nicht jeden Tag den Buckingham Palace auf. Nie überschritt er das Tempolimit, denn sie wollten niemandem auffallen, wohingegen sie bei der Rückfahrt zum Palast mit 60 und manchmal sogar 70 Meilen pro Stunde durch eine der am dichtesten bevölkerten Hauptstädte der Welt rasen würden. Danny stoppte am oberen Ende von Whitehall und sah zu Großbritanniens legendärem Seehelden hinauf, der auf seiner Säule thronte. Als die Ampel auf grün umsprang, bog er nach links ab, fuhr unter dem Admiralty Arch hindurch und rollte langsam die Mall entlang, von wo aus er sein Ziel bereits sehen konnte. Als sie die imposante Marmorstatue Königin Victorias erreichten, bogen alle anderen Fahrzeuge in die Straßen rechts und links des Palasts, während sie selbst auf den Eingang zuhielten, wo Danny erneut anhielt. Ein Irish Guard trat nach vorn, während sich das hintere Seitenfenster des Land Rover surrend senkte. Er warf einen prüfenden Blick auf Superintendent Warwicks Marke, hakte dessen Namen auf eine Liste ab und trat beiseite, damit der Leiter der Royalty Protection das Grundstück betreten konnte. Danny entdeckte einen grauen, gepanzerten Jaguar, der am gegenüberliegenden Ende des Palasthofs geparkt war, und stellte den Land Rover dahinter ab. »Manche Dinge ändern sich nie«, dachte er, als er Phil Harris sah, den Fahrer des Lord Chamberlain, der an der hinteren Tür stand und Haltung angenommen hatte, während er auf seinen Chef wartete.